Also ich darf Sie herzlich begrüßen. Auf Wunsch von Hörerinnen und Hörern habe ich auch diesmal Ihnen die Literatur, wo Sie sich schon vorweg ein wenig informieren können, wir können für die nächste Vorlesungseinheit aufgeschrieben, nämlich Helmut Plessners Die Stufen des Organischen und der Mensch. Helmut Plessner gilt ja als einer der hauptsächlichen Begründer der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Und die Frage des Denkens als Kernfrage der theoretischen Frage, der theoretischen Philosophie ist ja untrennbar mit der humanspezifischen Leistungsqualität verbunden, das heißt auch mit der Frage nach uns Menschen selber. Und diese Frage wird uns dann das nächste Mal und möglicherweise noch in den Jänner hineinragend beschäftigen. Aber heute verweilen wir noch bei Hegel. Ich werde mich heute der Phänomenologie des Geistes, also den ersten Sequenzen der hegelischen Phänomenologie des Geistes zuwenden, wie versprochen. Aber vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, dass es bei Hegel um die Methode und Theorie der Dialektik geht. Also Dialektik heißt, dass sich das Denken in der Einheit und im Widerstreit der Gegensätze bewegt. Man kann sich das auch im Sinne von Kräfteverhältnissen vorstellen. Also zwei Elemente eines Gegensatzes im Sinne von zwei einander entgegengesetzten Kräften schließen einander wechselseitig aus, aber gleichzeitig bedingen sie einander wechselseitig und halten so die Bewegungsspannung im Gang. Ja, kann Ihnen das vielleicht im Sinne Kants eine sinnliche Anschauung zuführen wollen, ein leinhaftes Beispiel dafür bringen, ein bildhaftes. Stellen Sie sich einmal vor, einen mit Wasser gefüllten Topf. Ne? So, brennendes Wasser. Ne? Und dieser wird erhitzt auf der Herdflamme, Gas oder Ceranplatte, ist egal. Ne? Wasser wird erhitzt, Sie wissen alle, was passiert. Was passiert nach einiger Zeit, wenn Sie den Topf zugedeckt stehen lassen? Der Topf beginnt zu klappern, ne? Der beginnt zu wackeln. Warum? Weil auf der einen Seite die Ausdehnung des Wasserdampfes im Topf dazu führt, dass die Kraft bewirkt, die davon ausgeht, dass der Deckel nach oben gehoben wird. Ne? Freilich entschwebt er nicht bis an die Decke und verweilt dort, sondern er wird immer durch die Schwerkraft, wie wir wissen, nach unten gehalten. Und hier haben Sie die beiden Kräfte, die in diesem System, das ich Ihnen jetzt einfach dargestellt habe, zusammengeschlossen sind, aufeinander wirken. Die einander wechselseitig ausschließen, aber gleichzeitig aufeinander bezogen sind. Und ich weiß nicht, habe ich Ihnen schon das Getreidekörnelbeispiel aufgezeichnet? Ja? Nein? Also für diejenigen, die sich noch nicht ganz vertraut machen konnten mit dem Begriff der bestimmten Negation, beziehungsweise mit dem Begriff der Negation, als Kernbestand der dialektischen Theorie von Hegel, folgendes. Stellen Sie sich vor, wir setzen ein Getreidekörnchen ein. Ne? So, da gießen wir fleißig und warten, was daraus entsteht. Also das ist die erste Stufe. Ja? Stufe 1, man könnte sagen, eine positive Setzung. Ne? Sie alle wissen, was passiert. Nach einiger Zeit wächst hier so ein grüner Keim, in etwa so aussehend, heraus. Ja? Und Hegel würde jetzt sagen, also das ist die zweite Stufe. Und durch die zweite Stufe ist die erste Stufe negiert. Aber das heißt nicht, dass die erste Stufe vernichtet ist. Wenn wir jetzt reingraben in die Erde und schauen, was da drinnen los ist, dann werden wir so ein fein verzweigtes Wurzelwerk vorfinden. Wir werden freilich das eingesetzte Getreidekörnel nicht mehr in der ursprünglichen Form vorfinden, aber im negierten Zustand, im Sinne eines Wurzelwerkes, das in Verbindung steht mit dem Getreidekeim. Und da steckt einmal drin der Begriff der bestimmten Negation. Ja, es hat sich sozusagen in der bestimmten Negation zunächst einmal das Getreidekörnchen zum Getreidekeim bestimmt in dieser Wachstumsphase. Aber damit ist der Prozess noch nicht zu Ende. Damit die vollständige Bestimmung sozusagen ihren Gesamtsinn erfährt, müssen wir das Endresultat des ganzen Prozesses warten. Ne? Und das ist, Sie kennen das ja alle, ne? Eine wunderschöne Getreideähre. Ne? Und diese Getreideähre ist nun schon wiederum eine Negation einer Negation. Also auch eine Negation, in diesem Fall nicht der positiven Setzung, sondern der Negation, denn auch dieser grüne Keim hat sich inzwischen ausdifferenziert, also in den Getreidestamm, auf dessen Ende nun die Getreideähre sich befindet. Und was sehen wir jetzt im Endergebnis? Es ist sozusagen das eingesetzte Getreidekörnchen im Sinne der hegelischen Begrifflichkeit aufgehoben in die Getreideähre. Einerseits aufbewahrt, ja, und andererseits aufgehoben auf ein höheres qualitatives Niveau dieses einfachen Wachstumsprozesses. Also das nur als ein bisschen Vorstellungsunterstützung zu dem, was Hegel mit dem Begriff der bestimmten Negation und mit der Einheit und dem Widerstreit der Gegensätze anstrebt. Ja, also Dialektik können wir auch nach Hegel als Bewegung des Denkens verstehen, die dem methodischen Gang der Sache selbst folgt. Ne? Wir haben jetzt, also, wir sind dem Gang des Wachstums einer Getreideähre gefolgt und sind dabei draufgekommen, dass hier dialektische Stufen eingebaut sind in diesen Prozess. Die Frage ist jetzt, wenn gesagt wird, also Bewegung entfaltet sich in der Einheit und im Widerstreit der Gegensätze, dann ist eine sehr wichtige Frage für Hegel gewesen, wann beginnt überhaupt die Bewegung des Denkens in der Philosophie vor allem? Wann beginnt Bewegung des Denkens? Und ich habe Ihnen ja schon mit einer Überlegung, Hegels habe ich Sie schon vertraut gemacht, nämlich in der Logik das letzte Mal, wo Hegel dafür argumentiert, dass man, wenn man in der Philosophie zu denken beginnt, nichts außen vor lassen kann und darf, sondern man muss in der Philosophie lernen, Voraussetzungen zu denken, und zwar solche Voraussetzungen, die durch keine anderen Bestimmungen mehr erklärt werden müssen. Und eine solche absolute Voraussetzung ist für Hegel das Sein, mit dem die Logik beginnt. Und im Widerstreit der Gegensätze sehen wir dann, das Sein ist ja nichts, ne? Da ist ja keine Bestimmung da. Und aus dieser Spannung heraus entwickelt sich für Hegel die Bewegung des Werdens als Prozess der Logik des Denkens. In der Logik selber. Ich möchte Sie heute vertraut machen mit einem anderen Bewegungsanfang des Geistes und des Denkens bei Hegel, nämlich mit der sinnlichen Unmittelbarkeit, mit der sinnlichen Gewissheit als erste Stufe der hegelischen Phänomenologie des Geistes, mit der eingestiegen wird. Also man kann auch die zwei unterschiedlichen Anfangsbewegungen, die Hegel vollzieht, einerseits in der Logik, andererseits in der Phänomenologie des Geistes, sich verständlich machen, wenn Sie sich erinnern an das, was ich Ihnen über Kant berichtet habe. Für Kant kommt es ja darauf an, sinnliche Anschauung und Begrifflichkeit miteinander zu verbinden. Ja? Man könnte auch sich die Sache so jetzt vor Augen führen, dass man sagt, der Anfang in der Logik bei Hegel ist jener Anfang, der zustande kommt, wenn ich zu einer voraussetzungslosen Begrifflichkeit kommen will. Ja? Oder unter den Bedingungen der Voraussetzungslosigkeit zu kernhaften Begriffen kommen möchte. Ja? Also während in der Phänomenologie der Anfang gemacht wird, wenn Sie so wollen, mit eben der sinnlichen Anschauung bei Kant. Ja? Für Kant gehören beide zusammen, eben auch,
Aber in der Phänomenologie schaut sich Hegel einmal an, wie schaut der Anfang aus, wenn wir mit einem unmittelbaren sinnlichen Eindruck beginnen. Was ist so ein unmittelbarer sinnlicher Eindruck? Nun, das wäre das Hier und Jetzt. Mit dem fängt die hegelische Phänomenologie des Geistes an. Das erste Kapitel der hegelischen Phänomenologie des Geistes ist umschrieben mit A, Bewusstsein, und römisch 1, die sinnliche Gewissheit. Die sinnliche Gewissheit ist die Gewissheit, die über das entsteht, was hier und jetzt unmittelbar vor uns liegt. Kant würde sagen, ja, das ist richtig, da liegt unmittelbar etwas vor uns, mit dem müssen wir auch anfangen, da wäre Kant einverstanden. Aber jetzt kommt es darauf an, das, was vor uns liegt, begrifflich zu bestimmen, was sinnlich anschaulich vor uns liegt, begrifflich einzuordnen. Und genau so läuft es auch bei Hegel. Also es beginnt mit der unmittelbaren Gewissheit über das, was hier und jetzt unmittelbar vor uns liegt. Ich werde Ihnen dann gleich ein paar kleine Textausschnitte bringen. Was hier und jetzt mehr oder weniger zufällig unser Gegenstand ist, was uns vor Augen fällt. Also zum Beispiel, wir liegen im Bett, schlagen die Augen auf, es ist total finster, hier und jetzt ist die Nacht, die auf uns einwirkt, dann schlafen wir wieder ein und schlagen wieder die Augen auf, es blitzt uns die Sonne ins Gesicht, hier und jetzt ist Tag. Ne? Wie kann das sein, dass hier und jetzt Verschiedenes ist? Naja, ganz klar, es ist etwas geworden. Ne? Es hat sich die Nachtzeit in die Tageszeit hin umgewandelt. Und das ist auch die Frage, ne? Was passiert, wenn wir uns unmittelbar sinnlich aufnehmend verhalten? Was passiert mit diesem Hier und Jetzt? Ich bringe Ihnen einmal ein Zitat hier auf meiner Surkamp-Ausgabe auf der Seite 82, das ist also die Werke Hegels in 20 Bänden, der Band 3, Phänomenologie des Geistes, auf Seite 82, sagt also ganz am Anfang dieses Kapitels über die sinnliche Gewissheit, das Wissen, sagt Hegel, welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein als dasjenige, welches selbst unmittelbares Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern und von dem Auffassen, das Begreifen abzuhalten. Hegel versucht man das einmal. Lassen wir einen sinnlichen Eindruck auf uns wirken und schiebt die zweite Seite, die uns Kant nahelegt, nämlich sinnliche Anschauung, Begriff auf der anderen Seite, schieben wir das weg und schauen wir, was passiert. Also was passiert, wenn wir uns das versuchen, uns unmittelbar aufnehmend zu verhalten? Nun, was passiert, ist da, dass wir das, was ist, ungegliedert, undifferenziert auf uns einwirken lassen, dass wir keinerlei Unterscheidung treffen können, weil wir noch nicht die Position erlangt haben, die uns dieses ermöglicht, nämlich eine Unterscheidung zu treffen. Man kann auch sagen, wir selber fallen zusammen mit dem, was uns begegnet. Wir können uns selber von dem, was uns auf uns einprasselt, gar nicht unterscheiden. Ne? Ja, stellen Sie sich vielleicht so ein Hardrock-Konzert vor, wo Sie mitten hineinplatzen, ne? Da kann sowas passieren. Da haben Sie plötzlich den Eindruck, Sie können sich von der Umgebung nicht unterscheiden. Ne? Ich habe das auch schon mal probiert. Ne? Bin einmal reingegangen ins Flex, habe mir das angehört, ne? Und war ganz verwirrt. Da hat jemand gesagt, warum nimmst du kein Bier? Dann kannst du besser hören. Ne? Es hat auch nicht so viel genützt. Ne? Ja, also, aber diese Situation des unmittelbaren Zusammenfalls mit der Umgebung ist auch etwas, und das ist sehr wichtig, Sie fragen, ist das, was wenn wir jetzt die Sache entwicklungsgeschichtlich, ontogenetisch betrachten, die Situation eines frühestkindlichen Individuums ausmachen. Ein frühestkindliches Individuum sehen wir als strampelndes, zum Teil plärrendes, manchmal auch fröhlich lächelndes Wesen. Und diese frühkindlichen Individuen in den ersten Lebenswochen und Monaten sind in der Tat nicht imstande, sich von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Sie müssen das erst, lernen. Vielleicht haben wir noch Gelegenheit, am Ende der Veranstaltung einen Blick auf Piaget zu machen, der zeigt, wie das Ganze funktioniert. Er sagt also, gut, ein frühestkindliches Individuum ist zunächst einmal, befindet sich auf der Ebene der Sensomotorik. Die Sensomotorik dominiert. Es kann auch nicht also, das, was auf es einprasselt, einordnen, fällt mit seiner Umgebung zusammen. Aber, sagt Piaget, bereits dieses sensomotorische Stadium beinhaltet ein erstes kognitives Schema. Ein frühkindliches Individuum nimmt Umgebungsimpulse auf und gliedert sie spontan ein in seine Sensomotorik und passt sich im Lauf der Zeit auch dadurch seiner Umgebung an. Zum Beispiel, wenn es Zeitstrukturen ausbildet. Ne? Am Anfang wird versucht, von den sorgenden Bezugspersonen, namentlich der Mutter, spontan den Nahrungstrieb sozusagen zu stillen, aber das geht nicht immer zur gleichen Zeit. Zwischendurch müssen mal Pausen sein und diese durch die Interaktionsbedingungen zwischen Mutter und Kind erzwungenen Pausen haben ja einen zeitlichen Charakter und das Kind lernt erstmals auch und das versuchen auch die erwachsenen Bezugspersonen zu fördern, damit sie gefälligst auch mal in der Nacht schlafen können, einen gewissen Zeitrhythmus aufzubauen. Nicht? Jetzt kann man, soll man noch warten mit dem Fläschchen, warten wir noch so eine halbe Stunde, vielleicht geht's noch, nicht? Und dann gehen wir es doch und so weiter, da entsteht Zeitstrukturen.
Ja.
Jedenfalls, also wäre auch vergleichbar mit der Position, der Situation, von der Hegel in der Phänomenologie des Geistes ausgeht. Es ist der Anfang des Denkens noch vor dem Denken, also auf der Phase der unmittelbaren sinnlichen Gewissheit, wo wir uns noch nicht von dem, was auf uns einströmt, an sinnlichen Eindrücken unterscheiden können und zu klaren Gliederungen kommen können. Wir sind eins mit dem, was uns umgibt. Und da sagt Hegel dazu, diese sinnliche Gewissheit ist deswegen, weil hier auch noch nichts außen vorgelassen ist von dem, was auf uns einprasselt, die reichste Erkenntnis, wo noch nichts, was auf uns eindringt, oder von dem, was auf uns eindringt, ausgegliedert oder ausgeklammert oder verdrängt, würde Freud später sagen, wird, sondern einfach da ist, hier und jetzt präsent ist. Aber gleichzeitig, sagt Hegel, ist diese sinnliche Gewissheit die ärmste Erkenntnis, nämlich es ist unmittelbar etwas, hier und jetzt, aber mehr kann nicht gesagt werden. Das, was hier und jetzt ist, kann auch nicht eingeordnet, nicht gedacht werden, nicht gedanklich, begrifflich gegliedert wird. Und wenn wir jetzt nochmals also zu der Situation zurückkehren, die Hegel auch beispielhaft in der Phänomenologie bringt, also jetzt ist es Nacht, wir schlafen wieder ein und plötzlich ist es Tag, taucht eine Frage auf, nämlich die Frage, gibt es nicht doch etwas, was wir hineingeworfen in diese beiden einander entgegenstehenden Phasen des Erwachens, Tag und Nacht, gelernt haben? Ja, und das, was wir hier gelernt haben, möchte ich Ihnen gleich noch anhand eines Zitates aus der Phänomenologie des Geistes, ich gehe auf Seite 84, einmal vorstellig machen. Hegel sagt, auf die Frage, was ist das jetzt, antworten wir also zum Beispiel, das jetzt ist die Nacht. Um die Wahrheit dieser sinnlichen Gewissheit zu prüfen, ist ein einfacher Versuch hinreichend. Wir schreiben diese Wahrheit auf oder merken uns etwas. Nicht? Schreiben sie auf oder behalten etwas im Gedächtnis davon. Eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren, sagt Hegel, ebenso wenig dadurch, dass wir sie aufbewahren. Also Hegel geht jetzt, wendet sich sozusagen an uns als Erwachsene. Ja, also er sagt, wir sind ja imstande, wenn wir uns die Frage stellen wollen, wie halten wir es mit dem Hier und Jetzt, versuchen wir mal immer das Punkt für Punkt, was hier und jetzt ist, aufzuschreiben. Und da kommen wir auf etwas drauf. Ebenso wenig, also eine Wahrheit kann durch Aufschreiben nicht verlieren, ebenso wenig dadurch, dass wir sie aufbewahren. Sehen wir jetzt, diesen Mittag, die aufgeschriebene Wahrheit wieder an, so werden wir sagen müssen, dass sie schal geworden ist. Aber das Jetzt, welches die Nacht ist, wird aufbewahrt. Das heißt, es wird behandelt als das, was es ausgegeben wird, als Seiendes. Aber hier und jetzt erweist es sich unmittelbar als ein Nichtseiendes, wenn es Tag ist. Ja? Also wir können hier zu diesem Beispiel also auch hergehen. Hier und jetzt ist das Getreidekorn, nicht? Gesetzt. Nicht? Hier und jetzt ist der Getreidekeim. Hier und jetzt ist die Getreideähre. Ja? Aber zwischen diesen Hier und Jetzten ist etwas geworden. Nicht? Wir kommen zu einer Bestimmung. Das heißt aber andererseits, dass sich also diese reine sinnliche unmittelbar wohl schwer aufrechterhalten lässt, weil eben wir es nicht mit einer Realität zu tun haben, die stillsteht, sondern die sich in Bewegung befindet und in Veränderung befindet. Also die Pointe aus dieses Lernprozesses, jetzt bei diesem Tag- und Nachtbeispiel, ist die, dass wir uns in der erinnernden Vermittlung zwischen Tag und Nacht selber als vermittelnde Instanz erfahren. Wir haben eine Vermittlung vollzogen. Hegel sagt an anderer Stelle, alles was unmittelbar ist, ist gleichzeitig auch vermittelt. Es ist für uns die reine Unmittelbarkeit schwer zu haben. Kaum versuchen wir uns der reinen Unmittelbarkeit hinzugeben, drängt sich schon die Vermittlung auf. Und andererseits ist alles, was vermittelt ist, hat alles, was vermittelt ist, eine Unmittelbarkeit zu seiner Bedingung. Das hängt miteinander zusammen. Und wenn wir selber uns als vermittelnde Instanz erfahren, nämlich zwischen Tag und Nacht, ich habe ja jetzt hier und jetzt die Nacht erlebt, ich habe hier und jetzt den Tag erlebt und ich komme drauf, das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, dann erfahre ich mich als ichhaftes Subjekt, das ich über den Wechsel von Tag und Nacht beibehalten habe, als konstantes Subjekt in diesem Prozess. Und das ist auch ein wichtiges Element dieses Durchganges durch die ersten Phasen der Phänomenologie des Geistes, wo sich das Ich als Subjekt konstituiert. Ja, ich bringe noch zwei kurze Zitatausschnitte hier. Ja, er sagt, es gibt, also wir auf uns prasseln also eine Menge von Eindrücken ein, aber, sagt er, unter den unzähligen dabei vorkommenden Unterschieden finden wir allenthalben die Hauptverschiedenheit, dass nämlich in dir zugleich aus dem reinen Sein die beiden schon genannten Diesen, nämlich ein Dieser als Ich und ein Dieser als Gegenstand, herausfallen. Reflektieren wir über diesen Unterschied, also Ich und das Ding, ja, Subjekt und Objekt, ja, das kann man sagen, reflektieren wir über diesen Unterschied, so ergibt sich, dass weder das eine noch das andere nur unmittelbar in der sinnlichen Gewissheit ist, sondern zugleich als vermittelt. Ich habe die Gewissheit durch ein anderes, nämlich die Sache, und diese ist ebenso in der Gewissheit durch ein anderes, nämlich durch Ich. Ja, also zwischen Ich und dem gegenüberliegenden anderen, wo zunächst einmal ein unmittelbarer Eindruck bestand, ist eine Vermittlung geschehen. Und genau das passiert auch frühkindlichen Individuen nach den ersten Lebensmonaten.
wo frühkindliche Individuen die Erfahrung machen, auch lernen, sich in Gegenlage zur Umgebung zu realisieren. Zuerst fallen sie mit der Umgebung zusammen. Sie können sich von ihrer Umgebung nicht unterscheiden und irgendwann realisieren sie ein Gegenüber. Und das hat Folgen und Konsequenzen, wo natürlich die Kleinen, die Sorge- und Bezugspersonen für die Weiterentwicklung der Lernprozesse dringend brauchen, nämlich das, was gegenüber liegt, auch sinnhaft einordnen zu können. Ne? Und das passiert in Erziehungssituationen, in Interaktionsprozessen zwischen frühkindlichen Individuen und Sorge- und Bezugspersonen, zum Beispiel durch Situationen der gemeinsamen Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand. Ne? Schau, da bin ich, da bist du und da ist der Apfel. Das hier ist ein Apfel, den kannst du essen, ne? Aber noch nicht jetzt. Jetzt hast du noch nicht keine Zähne zum Beißen, da muss ich dann reiben. Dann kann ich dich mit dem Löffelchen damit füttern. Ne? Und siehe da, ne, aus dem Apfel ist ein geriebenes Essbares geworden. Also alles das sind sozusagen also Schritte der sinnhaften Einordnung des Gegenüberliegenden, ja? Die über Phasen der gemeinsamen Aufmerksamkeit verlaufen. Das sind Lernprozesse, die mit der Ich-Konstituierung, mit der Selbstkonstituierung von ich-hab-achhaften Subjekten zu tun haben. Und dieser Prozess der Erlangung der Subjektposition gegenüber der Welt der Objekte ist vermittelt über den Prozess der dialektischen Negation als bestimmte Negation, die nach Hegel, das ist seine Methode, das energetische Prinzip des Fortgangs in sich schließt. Ja, dieser Lernprozess oder dieser Prozess, den Hegel hier in seiner Phänomenologie des Geistes beschreibt, ist gleichzeitig von ihm gedacht als der Weg des Werdens des Bewusstseins. Ja? Der Weg des Werdens des Bewusstseins, des Denkens, des Geistes, ausgehend von der unmittelbaren sinnlichen Gewissheit bis hin zu entwickelten Formen des Bewusstseins. Ja, und die nächste Stufe, Hegel auf diesem Weg gelangt, ist eben wenn. Also das Ergebnis der sinnlichen Gewissheit ist, dass sich das Ich seiner Ichhaftigkeit bewusst wird, dass sich gegenüber Objekten, der Welt der Objekte realisiert oder befindet. Ja? Und hier setzt die nächste Stufe an. Also die erste Stufe ist die Stufe des Bewusstseins, des Werden des Bewusstseins. Und das Bewusstsein, ausgehend von der sinnlichen Gewissheit, kommt zum Selbstbewusstsein. Das ist die nächste Stufe. Ich bringe Ihnen das alles jetzt nur sehr sozusagen grob und abgeschlossen, weil um die hegelische Phänomenologie des Geistes ausführlich zu behandeln, müsste man mehrere spezielle Vorlesungen machen. Und ich verlange von Ihnen auch nicht, also dass Sie sozusagen die gesamte Phänomenologie des Geistes von Hegel beherrschen, nur dass sie versuchen, also die Grundgedanken zu verstehen, um die es hier geht. Von dieser Stufe des Bewusstseins, das ist das Kapitel A, geht es dann über zum Kapitel B, die umschrieben ist mit Selbstbewusstsein. Und da bringe ich Ihnen gleich also einen Zitatausstieg. Es geht um das Ich, ja? Also das beim Selbstbewusstsein ist nicht der außenliegende Gegenstand der eigentliche Gegenstand, sondern da blickt das Ich auf sich selber. Ja? Also das Ich selber wird dem Ich zum Inhalt. Ja? Das ist das Selbstbewusstsein. Helmut Plessner, das ist schon ein Verweis auf das, was ich das nächste Mal ansprechen werde, spricht in diesem Zusammenhang oder gebraucht in diesem Zusammenhang den Begriff der exzentrischen Positionalität. Was heißt das? Plessner sagt, Tiere sind zentrisch organisiert. Wir Menschen auch. Wir sind auch Lebewesen, wie alle anderen auch. Wir müssen das, was wir sind, aus uns selber hervorbringen. Nur frühkindliche Individuen müssen das, was dazu nötig ist, um das allein zu schaffen, einmal lernen. Ja, aber die Eigenaktivität ist das Wichtigste bei der lebendigen Organisation. Ich werde dann darauf zurückkommen. Jedes Lebewesen muss das, was es ist, aus sich selber hervorbringen. Schon in seiner Physik hat Aristoteles darauf verwiesen. Er hat gesagt, es gibt zwei Arten von Dingen. Die einen, die sind durch anderes gemacht. Ne? Der Tischler macht den Tisch. Der ist also durch jemanden oder durch etwas gemacht. Und dann gibt es aber Dinge, der zweiten Art, die sind von sich aus da. Und das sind, sagt Aristoteles, Lebewesen. Die müssen das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen. Und das bezeichnet Helmut Plessner mit zentrischer Positionalität. Lebewesen sind zentrisch positioniert, also im inneren Zentrum müssen sie das, was sie sind, hervorbringen. Nun, wir Menschen, sagt Plessner, sind nun imstande, uns gleichzeitig zu exzentrieren, das heißt, kognitiv aus unserem Zentrum herauszutreten und in uns selber hineinzublicken. Und dafür steht bei Helmut Plessner der Begriff der exzentrischen Positionalität und hier bei Hegel
für andere auch der Begriff der Selbstreflexion und des Selbstbewusstseins. Das Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selber, sagt Hegel. Ja, ich bringe Ihnen gleich ein Zitat hier in meiner Ausgabe auf der Seite 137. Da sagt Hegel Folgendes. Also das ist gleich der erste Satz am Anfang des Kapitels über das Selbstbewusstsein, das also nach dem Kapitel über das Bewusstsein und die sinnliche Gewissheit kommt. Da sagt Hegel, in den bisherigen Weisen der Gewissheit ist dem Bewusstsein das Wahre etwas anderes als es selbst. Ja? Also das Wahre ist der Gegenstand, das uns mir gegenüberliegt. Das ist das Ergebnis der sinnlichen Gewissheit zunächst, oder ein Ergebnis, auf das draufgekommen zu sein. Da liegt etwas gegenüber und das habe ich jetzt. Ja? Das Ich sozusagen schwingt nur im Hintergrund mit. Und jetzt aber kommt das Ich zunehmend auf sich selber drauf, im Selbstbewusstsein, im Wert des Selbstbewusstseins. Also Hegel sagt, nunmehr aber ist dies entstanden, was in diesen früheren Verhältnissen nicht zustande kam, nämlich eine Gewissheit, welche ihrer Wahrheit gleich ist. Denn die Gewissheit ist sich selbst ihr Gegenstand. Und das Bewusstsein ist sich selbst das Wahre. Also da, wie könnten wir das verstehen? Wir alle kennen das, und das unterscheidet uns auch von Tieren, wir hören etwas und gleichzeitig nehmen wir uns selber als Hörende wahr. Ja? Ich höre etwas, sage ich. Ja? Bei Tieren geht es um das reine Hören und auf die kognitive Verarbeitung des Gehörten und das Instinktregulierte darauf reagieren, auf das Gehörte. Ja? In unserem humanspezifischen Falle geht es darum, uns selber als Hörende zu realisieren. Das ist das, was auch Kant gemeint hat, wenn er gesagt hat, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Ich denke, dass ich jetzt was gehört habe oder was höre und jetzt frage ich, wie ordne ich das ein, was ich jetzt sinnlich wahrnehmend gehört habe. Und Schritt für Schritt verschiebt sich dann das Gewicht vom Hören zum verstärkten Ich-Hören, zum Ich. Was ist dieses Ich? Nun, dieses Ich, in dem Ich ist die Gewissheit, sich selbst ihr Gegenstand. Ich bin mir gewiss. Ne? Das ist, wenn Sie auch wollen, die Position des Descartes. Ich bin denkend. Ne? Das ist der Punkt, wo ich jetzt also angekommen bin. Und so geschieht das auch im Verlauf der Hegelischen Phänomenologie des Geistes. Ich ist der Inhalt der Beziehung und das Beziehen selbst, sagt Hegel, es ist selbst gegen ein anderes und greift zugleich über dieses andere über, das für es ebenso nur es selbst ist. Also was sich im ersten Lernschritt ergeben hat, ist ein selbstbezügliches, die Position des selbstbezüglichen Subjekts. Freud würde sagen, jetzt auf die frühkindliche Entwicklung bezogen. Es handelt sich jetzt um die Erlangung der Position eines selbstbezüglich narzisstischen Subjekts. Ja? Der frühest kindliche Narzissmus. Und bei Hegel hat bei Freud narzisstische Selbstbezüglichkeit, wir kennen das auch bei kleinen Kindern, nicht? Also die den Eindruck haben, ich bin der Mittelpunkt der Welt, und von mir geht alles aus, alles hat sich nach mir zu richten, und wer dem ist nicht so, dann fange ich sofort lautstark zu brüllen ein, an, damit es meine Umgebung auch merkt, nicht? Dass sie sich da inadäquat verhalten hat, und mich nicht als Weltmittelpunkt berücksichtigt hat. Ja, und bei Hegel wird diese Position nun benannt mit dem Begriff oder besetzt mit dem Begriff der Begierde. Ja? Dieses narzisstische Subjekt will alles, was es vorfindet, sich einverleiben. Ne? Der Freud, die orale Phase, ne? Alles in sich hineinstopfen, ne? Alles aufnehmen. Ne? Man kann also jetzt diese narzisstische Position, sich alles einverleiben zu wollen als Mittelpunkt der Welt, bei Hegel als die Stufe der Begierde begreifen. Das Ich als Mittelpunkt der Welt, von dem alles, was ist, gefälligst auszugehen hat. Und für Hegel ist das die Position eines Ich, das die reine Einheit des Selbstbewusstseins mit sich selbst erlebt, dem alles andere gegenüberliegende, das negative, äußerliche, außenstehende und daher einzuverleibende ist. Diese Negativität, in der sich das Ich narzisstisch, würde Freud sagen, eben auf sein Gegenüberliegendes bezieht, ist, wie gesagt, für Hegel die Begierde. Alles, was ist, ist meins. Basta. Ja, wir wissen auch, dass frühkindliche Individuen die kränkende Erfahrung machen müssen, dass dem leider nicht so ist. Und so geht es auch dem begehrlichen Ich auf der Stufe der Begierde in Hegels Phänomenologie des Geistes. In seiner Begierde muss das Subjekt die Erfahrung machen, dass sich das, was es als das Seinige betrachtet, nicht so umstandslos und ungebrochen einverleiben lässt, sondern ganz im Gegenteil, es stellt sich heraus, dass das ihm Gegenüberliegende, ihm Entgegenstehende, Gegenständliche den Charakter der Selbstständigkeit hat. Und das ist kränkend. Ne? Zunächst hat das Ich gemeint, ich bin die Repräsentanz der Selbstständigkeit, mir gehört alles. Und da erweist sich das, was ich mir bruchlos einverleiben wollte und unbegrenzt einverleiben wollte, plötzlich selber als selbstständig. Ne? Und daraus entsteht natürlich ein Widerspruch. Klarerweise für Hegel ein dialektischer Widerspruch. Und wie Hegel das selber beschreibt, werde ich Ihnen kurz in Form eines Zitats vorführen, auf der Seite 138 und der folgenden. Da heißt es, er sagt, in der Tat ist das Selbstbewusstsein die Reflexion aus dem Sein der sinnlichen und wahrgenommenen Welt und wesentlich Rückkehr aus dem Anderssein. Also das Anderssein ist das, was es im Verlauf der sinnlichen Gewissheit sich vergegenständigen konnte. Und da über diesen Weg wurde das Bewusstsein auf sich selbst als Selbstbewusstsein verwiesen. Es ist als Selbstbewusstsein Bewegung, aber indem es nur sich selbst als sich selbst unterscheidet, also nur sich selbst als sich selbst unterscheidet, ich bin und sonst gibt es nichts, ne? So ist ihm der Unterschied unmittelbar als ein Anderssein aufgehoben. Der Unterschied ist nicht. Und es ist nur die bewegungslose Tautologie des Ich bin ich, in dem ihm der Unterschied nicht auch die Gestalt des Seins hat, ist es noch nicht Selbstbewusstsein. Es ist hiermit für es das Anderssein als ein Sein oder als unterschiedenes Moment. Aber es ist auch die Einheit seiner selbst mit diesem Unterschied, als zweites unterschiedenes Moment. Ja, und was resultiert daraus in diesem Zusammenhang? Hegel sagt weiter, so selbstständig also das Bewusstsein, ebenso selbstständig ist an sich sein Gegenstand. Das ist die kränkende Erfahrung. Nicht nur ich bin selbstständig, es gibt gegen mir gegenüber eben auch Selbstständiges, das sich eben nicht ungebrochen einverleiten lässt. Das ist die Erfahrung. Und das ist gleichzeitig also die Grenze der Begierde, die erreicht wird. Ich begehre das Gegenüberliegende, aber gleichzeitig stellt sich heraus, dass dieses mein Begehren an der Selbstständigkeit des Gegenüberliegenden seine Grenze findet. Das ist besonders wichtig bei frühkindlichen Individuen, dass ihnen auch diese Grenzen dargelegt werden. Also dass sorgende Bezugspersonen einerseits die Eigenaktivität, die von den frühkindlichen Individuen ausgeht, unterstützen, aber gleichzeitig auch ihm auf seine Grenzen verweisen. Da schau, greif das nicht an, da kannst du wehtun, das ist heiß. Nein, Scherchen und Messerchen sind nichts für kleine Kinder und so weiter. Also begleitet von Sinnsprüchen dieser Art. Ja, was soll das frühkindliche Individuum daraus lernen? Es soll lernen, künftighin Ergebnisse seines eigenen Tuns zu antizipieren. Also die Ergebnisse des eigenen Umgangs, potenziell mit Umgangs mit Gegenständen, im Kopf vorwegzunehmen. Und dieser Gedanke taucht über Hegel hinaus, später bei Marx noch einmal auf, wo ja der Arbeitsprozess, auf den wir jetzt auch gleich bei Hegel kommen werden, eine besondere Rolle spielt. Da fragt sich Marx im Kapital, wie ist denn das? Was unterscheidet Tiere von Menschen? Da gibt es doch die Bienen, die so komplizierte architektonische Wabengebilde bauen und Spinnen, die also diese komplexen Netzwerke bauen. Aber was unterscheidet den dümmsten menschlichen Baumeister von der geschicktesten Spinne? Marxens Antwort ist eben genau dieses, dass der menschliche Baumeister imstande ist, das Ergebnis seines Tuns planvoll gewissermaßen im Kopf vorwegzunehmen. Ne? Das ist damit nicht gesagt, das sage ich jetzt in Klammer, dass das immer adäquat und gut so ist. Ne? Also dass sozusagen das planvoll strategische Vorgehen und das Punkt für Punkt Abhaken von geplanten und nunmehr verrichteten ist zum Beispiel in der Humansexualität nicht etwa hilfreich. Nicht? Also da nützt zuweilen die reine Unmittelbarkeit, die aber auch ohne Vermittlung nicht zu haben ist. Ja? Alles, was unmittelbar ist, ist gleichzeitig auch vermittelt. Nicht? Wir verlieben uns also unmittelbar, nicht? Wir können uns das nicht aussuchen. Nicht? Aber wenn es darum jetzt geht, sozusagen aus dieser Unmittelbarkeit also Konsequenzen zu ziehen, nicht? Wo finde ich jetzt denn gleich das Hotelzimmer oder so etwas? Ne? Also da ist Vermittlung auf alle Fälle spätestens gefragt. Ja, und jetzt bei Hegel ist es nun so, jetzt komme ich auf den Punkt zurück, dass also das Bewusstsein die Erfahrung gemacht hat, also nicht nur ich bin, habe die Position der Selbstständigkeit, sondern auch, da gibt es ein mir gegenüberliegendes, und daraus entsteht ein gewisses Problem. Eine Verkehrung sozusagen, eine Umkehrung von meiner Selbstständigkeitserfahrung zu der Erfahrung, dass anderes auch selbstständig ist. Und diese Verkehrung, von der Hegel her spricht, oder diese Umkehrung, die sich im Bewusstsein als Widerspruch ereignet, bedeutet, dass das narzisstische Ich eben die kränkende Erfahrung machen muss, dass nicht die Welt der Objekte von ihm, sondern dass vielmehr das Subjekt von der Welt der Objekte auch abhängig sein kann und auch abhängig ist. Und diese Art der Spaltung oder Bewusstseinsspaltung, ja, Hegel geht nicht so weit, also diese beiden gespaltenen Seiten auseinanderzuhalten und sagen, um zu sagen, so, jetzt sind wir endgültig bei der Schizophrenie, da lasse ich nichts mehr zusammenbringen, da wäre Hegel zu wenig konsequent dialektisch in seinem Denken, aber zunächst entsteht also ein Widerspruch, eine Spaltung im Bewusstsein, nämlich, dass es einerseits einen herrischen Teil des Bewusstseins gibt, das sagt also, mir gehört alles und ich schnapp's, ja, und auf der anderen Seite steht dem gegenüber ein knechtischer Teil des Bewusstseins. Nämlich nur wenn ich mich den Objekten unterwerfe oder den Bedingungen der Objekte unterwerfe, dann kann ich sie mir auch aneignen. Sonst geht das nicht. Das sind die zwei Seiten, die zunächst einmal auseinander klaffen. Und die werden besetzt nun bei Hegel mit den Begriffen Herr und Knecht. Also die Position des Herrn, das ist die Position des Anerkannten. Also ich bin von meiner Umgebung anerkannt. Die Position des Knechtes im Bewusstsein ist, ich muss etwas anderes als mich anerkennen. Also das Anerkannte und das Anerkennende stecken hier drinnen im Bewusstsein, beziehungsweise im Selbstbewusstsein selber. Ich bringe Ihnen noch einmal auf Seite 147 ein Zitat. Es geht also hier um das Anerkennen. Die Theorie der Anerkennung ist auch etwas sehr Wichtiges, die besonders also im Bereich der politischen Philosophie und Sozialphilosophie immer wieder diskutiert wird. Als einer der Repräsentanten darf ich Axel Honneth nennen, der sehr stark also zum Anerkennungsthema gearbeitet hat. Auch in den letzten Nummern der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, in einer der letzten Nummern, ich habe es nicht im Kopf genau, in welcher, müsste ich nachschauen, gibt es also ein eigenes Schwerpunktthema zur Frage der Anerkennung. Ja, und Hegel sagt hier zunächst einmal Folgendes: Dieser reine Begriff des Anerkennens, der Verdoppelung des Selbstbewusstseins in seiner Einheit, so Herr und Knecht in mir selber, ist nun zu betrachten, wie sein Prozess für das Selbstbewusstsein erscheint. Er wird zuerst die Seite der Ungleichheit beider darstellen oder das Heraustreten aus der Mitte in die Extreme, welche als Extreme, gut dialektisch, ich habe mal gesagt, sich entgegengesetzt sind und von welchen das eine nur Anerkanntes, das andere nur Anerkennendes ist. Das Selbstbewusstsein ist zunächst, sagt Hegel, einfaches für sich sein, sich selbst gleich und durch das Ausschließen alles anderen aus sich. Sein Wesen und absoluter Gegenstand ist im Ich und in dieser Unmittelbarkeit oder in diesem Sein seines für sich sein Einzelnes. Aber das andere, sagt Hegel, ist auch ein Selbstbewusstsein. Es tritt ein Individuum einem anderen Individuum gegenüber auf, also in mir selber. Ja? Das eine, das ich erlebe, die eine Seite meiner Individualität ist die herrische und die andere Seite meiner Individualität ist die knechtische. Ja, von hier aus sozusagen spannen sich ganze Debatten seit Hegel in der Philosophiegeschichte auf, weil die einen sagen, also bitte Leute, das hat nur jetzt allein mit dem Bewusstsein zu tun und denkt jetzt gar nicht, dass er im geringsten an gesellschaftliche Zusammenhänge. Ne? Die linkshegelianische Seite, also Marx eingeschlossen, gingen in die andere Richtung und sagten, ja, Herr und Knecht sind gleichzeitig auch gesellschaftliche Positionen. Ne? Also Marx hat also das in der Richtung etwas so überlegt, weil also im Grunde genommen geht es in der kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsform so zu, dass die einen eben, also dass erstens einmal gibt es nichts, also was nicht also durch Arbeit angeeignet werden kann. Das ist immer schon so gewesen und dieser Zustand radikalisiert sich, sagt Marx, also in der kapitalistischen Gesellschaftsformation deswegen, weil der Arbeitsprozess gleichzeitig eine Spaltung mit einer Spaltung zusammenhängt, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ne? Die einen geben die Arbeit, ne? den anderen in die Hand, die aber sie auszuführen haben. Ne? Und da ergibt sich also ein bestimmter Widerspruch. Und der steckt aber auch bei Hegel schon sozusagen im Bewusstsein selber drinnen. Das werde ich Ihnen gleich vorführen. Das ist gleichzeitig ein Teil des Selbstbewusstseins. Und Hegel geht hier in seiner Sprache mit relativen Radikalformulierungen an die Sache heran. Er sagt, hier ergibt sich also wirklich ein radikaler Widerspruch zunächst einmal in der Herr-und-Knecht-Position, wo sich die beiden Seiten einander wechselseitig ausschließen, aber gleichzeitig im Hintergrund wissen wir, dass wenn Herr und Knecht einander wechselseitig ausschließen, sie einander gleichzeitig wechselseitig bedingen. Ne? Da sagt Marx, ja, das stimmt. Ne? Also im Kapitalismus ist das auch so. Ne? Arbeitgeber und Arbeitnehmer, siehe Lohnverhandlungen, schließen einander wechselseitig aus, ne? Gleichzeitig aber bedingen sie einander wechselseitig. Ne? Weil ohne die beiden Positionen in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer Situation des Kampfes um Anerkennung, ne? Ohne diese Widerspruchsdynamik funktioniert das System nicht. Ne? Ja, und Hegel sagt, hier geht es wirklich um einen Kampf auf Leben und Tod zunächst einmal. Ne? In dem sich beide Momente des Selbstbewusstseins, nämlich Herr und Knecht, bewähren müssen. Und da sagt Hegel auf Seite 148 und 49 übergehend, das Verhältnis beider Selbstbewusstseine, also Herr und Knecht, das herrische und knechtische Bewusstsein, könnte man sagen, im gesellschaftlichen Raum oder in mir selber, lassen wir es offen, ist also so bestimmt, dass sie in sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod bewähren. Sie müssen in diesen Kampf gehen, denn sie müssen die Gewissheit ihrer selbst für sich zu sein, zur Wahrheit für den anderen und an ihnen selbst erheben. Und es ist allein das Dransetzen des Lebens, wodurch die Freiheit, wodurch es bewährt wird, dass dem Selbstbewusstsein nicht das Sein, nicht die unmittelbare Weise des Auftritts, nicht sein Versenktsein in die Ausbreitung des Lebens, das Wesen, sondern dass an ihm nichts vorhanden, was für es nicht verschwindendes Moment wäre, nur reines Fürsichsein ist. Ja, was heißt das alles? Hegel verdeutlicht sich dann ein wenig später und sagt, wie sind es also wirklich diese beiden Positionen beschaffen? Es geht darum, da ist der Herr, da ist der Knecht und da ist die Natur, die angeeignet werden muss, ohne die wir ja nicht leben können. Und dahinter steckt auch der Begriff der Arbeit. Also was machen jetzt die zwei Positionen? Wie gehen sie vor in diesem Prozess? Nun, der Herr bezieht sich zunächst über den Knecht auf die Natur. Ne? Also im klassischen Sinn Arbeitgeber, nicht? Da nicht? Hast du das Werke und da machst. Er sagt, jawohl, ich mache. Nicht? Also der Knecht tut. Aber es ist, funktioniert die Sache nicht so, dass der Knecht, der über Anweisung des Herrn sich auf die Sache, auf die Natur, auf den Gegenstand bezieht, sich so umstandslos und narzisstisch aneignet, auf den Gegenstand beziehen kann, sondern der Gegenstand leistet ja Widerstand. Ne? Und das ist ja auch ein wesentliches Element dessen, was den Arbeitsprozess ausmacht. Nun, diese Widerständigkeit des Gegenstandes in der Aneignung, aus dem heraus, aus dieser Widerständigkeit heraus und aus der Bewältigung der Widerständigkeit, macht der Knecht ja Erfahrungen, er lernt etwas. Ne? Und da setzt Hegel an. Ne? Hegel sagt, das ist es. Also, wenn ich mich dem Gegenstand unterwerfe, so wie das auch die neuzeitliche Wissenschaft versucht hat, ne? Dann lerne ich etwas und kann mir den Gegenstand, sprich die Natur zum Beispiel, aneignen. Die Gegenständlichkeit in ihrer Gesamtheit. Und jetzt hat aber Kant, das möchte ich auch noch, Kant hat also sozusagen auf die Position des Herrn in uns aufmerksam gemacht. Kant sagt am Anfang, also in der Einleitung zu seiner Kritik der reinen Vernunft, die neuzeitliche Wissenschaft im Hintergrund, sagt, Leute, mache ich auf Folgendes aufmerksam. Bisher haben wir
gemeint, mit unserem Erkennen müssen wir uns, oder wir müssen unsere Erkenntnisse nach den Dingen richten. Ja? Wir müssen uns mit unserem Erkennen den Dingen unterwerfen. Stimmt nicht, sagt Kant. Die Dinge haben sich gefälligst nach unserem Erkennen zu richten. Ja? Warum? Weil wir sind es, die Kategorien entwickeln, wie zum Beispiel Kausalität, Relationalität, mit denen wir die Dinge bearbeiten. Ja? Und folglich ist es nicht so, dass wir uns bloß den Dingen unterwerfen, sondern auch die Dinge, die Welt der Dinge, mit dem Einsatz unserer Kategorien denkend gestalten. Ja? Und das ist in radikalisierter Form sozusagen die Position des Herrn. Ja? Nur das reine Denken, das wäre die Descartesche Position, mit der lässt sich wenig gestalten. Ja? Das reine Denken ist die Position des Herrn, der da also zuschaut, wie der Knecht sich an der Sache abarbeitet. Aber in seinem Zuschauen, in seinem denkenden Zuschauen, macht der Herr keine Erfahrung im Umgang mit der Welt der Dinge. Und das führt dazu, dass die Positionen umschlagen. Nicht? Dass die Wahrheit des Bewusstseins letztendlich über die Position des Knechtes zutage tritt, sagt Hegel. Weil dieser sich an der Sache abarbeitet, seine Erfahrungen macht, die er wieder weiterentwickelt und zur Weiterbildung seiner Kategorien und seines Bewusstseins führen kann. Und daher erlangt der Knecht letztendlich die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeitsposition im Bewusstsein, weil er eigenhändig, eigentätig mit der Welt der Dinge umzugehen vermag. Das hat er gelernt. Und das relativiert dann sehr stark eben die Position des Herrn. Und jetzt Sie verstehen, welche gesellschaftspolitischen Schlussfolgerungen aus dem also gezogen worden sind, ne? Also in der Sozialphilosophie und in der politischen Philosophie, ne? Weil eben unter der Voraussetzung, dass gesagt wird, Leute, das ist kein reines Bewusstseinsproblem, denn Marx hat zum Beispiel gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht umgekehrt. Wir sind sozusagen in den Gesamtraum eines gesellschaftlich differenzierten Seins hineingestellt und von dem heraus machen wir die Erfahrung in unserem Bewusstsein. Und dieser gesellschaftlich-ökonomische Kontext ist daher der Kontext, in dem sich das die Herrn-Knecht-Dialektik sozusagen realisiert. Ne? Ja, und darüber wird bis heute noch gestritten. Ne? Weil die einen sagen so, mit Francis Fukuyamas Thesen vom Ende der Geschichte, ne, qua Zusammenbruch des Realsozialismus und Absolutheitsdominanz also der kapitalistischen Welten, ist unsere Welt zum Stillstand gekommen, es gibt nichts Neues in der Geschichte mehr, wir werden ewig so dahinwerkeln. Gibt es heute aber zunehmend andere Stimmen, die sagen, nein, also bisher gab es niemals ein Ende der Geschichte, weil auch mit Ende der Sklavenhaltergesellschaft der Antike war die Geschichte nicht zu Ende, sondern es kam was Neues raus, nämlich die feudale Gesellschaftsform, und wie die zu Ende war, war das auch nicht das Ende der Geschichte, das kam also das kapitalistische Wirtschaften heraus. Also fragt sich, ob hier noch etwas anderes gegenüber diesem System eventuell erwartbar wäre. Was natürlich auch für eine mögliche Neugestaltung des darin eingelagerten Systems Universität gar nicht so schlecht wäre unter Umständen. Also über diese Dinge lässt sich sozusagen im Anschluss an Hegels Phänomenologie des Geistes ganz gut nachdenken. Also Hegel, also der Hegels Herr, ich wieder fasse zusammen, bezieht sich durch sein selbstständiges Anerkennung forderndes Sein auf den Knecht. Der Knecht bezieht sich durch seine Tätigkeit, sprich Arbeit, auf den im Auftrag des Herrn zu bearbeitenden Gegenstand. Und jetzt sagt Hegel, hier in dieser Herr- und Knecht-Bezüglichkeit zeigt sich, dass die Begierde auch in sich an ihre Grenzen kommt. Die Arbeit, sagt Hegel, ist nichts anderes als die gehemmte Begierde. Ja? Die Welt der Dinge lässt sich nicht umstandslos aneignen.
Sie muss sozusagen so angeeignet werden, die Welt der Dinge, dass einerseits wir uns eben den Gegenständen knechtisch unterwerfen, aber gleichzeitig sie sozusagen herrisch, kognitiv aneignen. Beides muss sozusagen, dieser Widerspruch muss aufgelöst werden im Sinne der Negation der Negation. Ja. Ja, bei Hegel geht der Weg dann weiter, also bis zum, also die Bewegung der Phänomenologie des Geistes ist ja die Bewegung des Werdens des Wissens. Das Wissen geht von der reinen Unmittelbarkeit aus und geht hin bis zum absoluten Begriff. Das ist sozusagen das Ende der Phänomenologie des Geistes. Ja? So weit gehen wir nicht. Ich halte nur fest, bei Hegel, also durch diese gehemmte Begierde, durch diese Hemmung seiner Begierde mittels der arbeitenden Bewegung im Sinne des arbeitenden Bezugs auf den Gegenstand erlangt der Knecht seine Selbstständigkeit in der Welt, überlegt Hegel, während der Herr in der Unselbstständigkeit, in die Unselbstständigkeit fällt. Ne? Weil die Position des Herrn überwindet in Wirklichkeit die Position der reinen Begierde nicht. Und mit der ist sozusagen keine Aneignung der unverzichtbaren Grundlagen der humanen Existenz zu rechnen. Die Begierde muss sozusagen übergehen in die gehemmte Begierde, sprich in eine sinnhaft arbeitende Tätigkeit. Nur die Frage, und das möchte ich jetzt sozusagen im gesellschaftlich-politischen Sinne offen lassen, in welchem Sinne sozusagen gesellschaftliche Arbeitsverhältnisse zu regulieren sind, ja, dass ein Optimum an Effizienz und gleichzeitig an Freiheit aller einzelnen Beteiligten daraus zu erwarten ist, das ist in Zeiten wie diesen heute eine nach wie vor offene Frage unserer Geschichte, und ich bin nicht der Auffassung des Francis Fukuyama, dass wir vom Ende der Geschichte sprechen können, sondern ich würde im Gegenteil sagen, möglicherweise befinden wir uns erst in den Anfängen unserer Menschengeschichte. Gut, damit möchte ich meine Ausführungen für heute schließen.